Und somit bin ich eigentlich in der Hinsicht ein bisschen anders, was mir schon bewusst ist.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Nachmittag. Es hat uns quasi in unsere heimischen Gefilde verschlagen, Conny. Wo sind wir heute?
Ja, hallo, grüß euch auch von mir. Wir sind heute beim Winzer, bei dem alles ein bisschen anders ist und irgendwie genau richtig. Und zwar beim Johannes Trappel aus Stix-Neusiedl im niederösterreichischen Carnuntum. Er war 2016 der erste biodynamisch zertifizierte Winzer in der Region und 2021 habe ich ihn das erste Mal besucht. Johannes, entschuldige. Erzähl uns ein bisschen was über deinen Betrieb.
Grüß dich erstens einmal. Über meinen Betrieb. Ich habe vor mittlerweile über 20 Jahren angefangen, einen Betrieb zu schmieden. Ich habe mit einem Hektar Weingarten von meinen Eltern begonnen und habe mich dann relativ zeitig dann schon da in Stix-Neusiedl angesiedelt mit meinem Keller. Die Mehrheit der Weingärten sind in Stix-Neusiedl da und ein Drittel der Weingärten ist in Prellenkirchen, 25 Kilometer entfernt von hier. Und im Laufe dieser letzten 20 Jahre hat sich ganz viel verändert. Nicht nur vom Weinmachen, bei uns als Menschen mit der Bio-Umstellung, mit der Biodynamie, mit der Gespürigkeit für gewisse Sachen und mit dem Wahrnehmen. Und somit bin ich eigentlich in der Hinsicht ein bisschen anders, was mir schon bewusst ist. Aber das Wichtigste ist immer, dass man sich wohlfühlt. Und das tun wir.
Nicht nur dein Betrieb, sondern auch du hast auch menschlich gewandelt. Du wirst als konsequenter Purist bezeichnet. Du ziehst deine Linie durch und hast da, kann man sagen, eigentlich bei uns ein Alleinstellungsmerkmal mit dem, wo du das Ganze gestaltest. Kannst du uns dann so ein bisschen erzählen, wie dieser Weg war, wie das über die Jahre hinweg sich geformt hat?
Also aller Anfang ist schwer und das Finden war natürlich auch so eine Geschichte. Wir waren sicher, also wenn ich so sehe, als ich begonnen habe, habe ich natürlich geglaubt, ich werde irgendwann einmal Winemaker des Jahres auf meinem Schulordner ist gestanden, Winemaker des Jahres 2000. Das ist ja nicht ausgegangen. Ich glaube daran, dass ich es nochmal werde. Wann das ist, setze mir eigentlich kein Limit. Aber am Anfang war es natürlich so, dass man die besten Weine der Welt machen wollte. Und die waren natürlich in den Anfängen der 2000er, war das natürlich ein ganz anderes Mindset, eine ganz andere Stilistik von Wein. Die Erfahrung hat man wahrscheinlich auch nicht gehabt, wie man was macht, wie man zu was kommt. Und mit den Jahren hat sich das halt dann so ergeben, dass man halt jedes Jahr versucht hat, feiner, filigraner, authentischer zu werden. Und dann sind wir dort hinkommen und irgendwann waren wir auch von den Ersten, die größere Fässer im Keller gehabt haben. Somit haben wir den Eindruck vom Holz, vom Toasting auch ausschalten können, hat uns irrsinnig getaugt. Dann sind halt in einem Keller gewisse Sachen passiert, die man zum Positiven gewendet hat und daraus gelernt hat. Und dann mit der biologischen Wirtschaftsweise und vor allem dann mit der Biodynamie sind wir genau dort hingekommen. Das, was anfänglich im 2005er bis 2007er Jahr vielleicht die Ideen von dem waren, was wir einmal machen wollen.
Hat dann eigentlich, also du hast ja Kloster Neuburg gemacht, was ja rein konventionell ist, was dann eigentlich von dem was mitnehmen können oder ist das alles anders, sag ich jetzt. Also was du sagst, hat man schon was gebracht, weiß ich, dass ich es nicht so machen will oder wenn man jetzt deinen Weg, wenn ich sage, jetzt, es hört jetzt zum Beispiel ein Jungwinzer zu, der sagt, er möchte jetzt auch gern was verändern, sollte er diese Schule machen oder nicht? Also ich will jetzt nicht gegen die Schule reden, aber was sind jetzt für die, das, was hast du mitnehmen können als positive oder schlechte Erfahrungen?
Ich würde sie wieder machen, auf jeden Fall, weil die Basics lernt man dort. Die ganze Weinchemie, wie was, wann, wo, wie was funktioniert, wie Maschinen funktionieren, ob es die Maschinen, die wir damals gelernt haben, heute noch gibt, sei dahingestellt, die Technologie hat sich verändert. Aber grundsätzlich würde ich es auf jeden Fall wieder machen, weil allein wenn ich an die ganze Weinchemie denke, dann ist es eigentlich jetzt in dieser Welt, wo wir uns bewegen, ohne jegliche Zusätze, mit einem extrem hohen Risiko, dass da was in die Hosen geht oder dass was falsch oder dass was falsch scheint in der Entwicklung der Weine, muss man das einfach wissen. Und wenn man es weiß, dann kann man da vielleicht viel besser reagieren oder schon Maßnahmen treffen im Vorhinein, damit gewisse Sachen nicht passieren.
Und ich glaube, es ist auch sicher so, dass man, wenn man den Einstieg durch eine Schule macht, hat man ja natürlich sehr viele Mitschüler und das sind alles auch wahrscheinlich herangehende Winzer. Das heißt, da hat man ja verschiedene Philosophien, die man dann mitnimmt und von überall nimmt man ja dann ein bisschen was man auch für sich verwenden kann mit. Und ich glaube, du hast auch in die Ferne geblickt und hast ein Praktikum gemacht. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, was da deine Eindrücke waren, die du mit nach Hause genommen hast?
Ich habe ein paar Praktika gemacht, ein paar in Österreich in renommierte Betriebe und ein paar im fernen Ausland, sagen wir so. 1999 war Kalifornien angesagt für einige Monate während der Lese in einem großen Betrieb, wo ca. 800 Hektar Trauben verarbeitet worden sind. Und nebenbei hat es noch einen kleinen gegeben, also einen wirklichen High-End-Betrieb, den es bis dato noch gibt, mit großen Auszeichnungen. Und das hat im Bereich von 50.000, 60.000 Flaschen. Ich bin beide lernen dürfen und habe bei beiden eigentlich sehr viele Sachen für mich mitnehmen können. Du hast vorhin das Netzwerk angesprochen. Wir waren damals eigentlich eine tolle Gruppe, mehrheitlich aus Klosterneuburg, aus der Schule. Ganz lustige Entwicklungen generell. Viele sind natürlich, oder einige oder viele eigentlich, sind in der Biodynamie gelandet, das wir damals sicher nicht gewusst haben, weil dort, wo wir gearbeitet haben, war Biodynamie wahrscheinlich eher verpönt als sonst irgendwas. Aber große Namen der österreichischen Winzerszene eigentlich, Klaus Preisinger, Scheibelhofer, Erich, in der Biodynamie oder in der Demeter auch bekannt, der Übel Leo, der Georg Nigel aus Berchtesdorf, sind so einige, Franz Wenninger nicht zu vergessen, sind eigentlich die alten Freunde aus der Schule, die da mit auf die große Reise gegangen sind.
Mhm. Und war das davor oder danach, wo du Demeter quasi geworden bist?
Also danach. Mhm. Ich habe meinen Betrieb 2003 gegründet, da in Stixneusiedl. Mhm.
Es hat ja so eingebürgert, dass man englische Phrasen und solche Sachen verwendet. Es gibt einige Weine, die einen englischen Namen tragen. Bei dir ist es so, dass du einen Claim hast praktisch, No Added Nonsense. Das ist deine Philosophie, die du da vermittelst. Mit einem Hashtag verwiesen, wie es halt im Marketing gern so gemacht wird. Ist es nur ein Modewort oder ist es wirklich deine Philosophie, die du jetzt wie einen roten Faden durchziehst durch deine Arbeit?
Mittlerweile, ich weiß gar nicht, kann mich gar nicht erinnern, wie lange ich das mittlerweile auf der Etikette habe und den Claim verwende. Damals war es wahrscheinlich die Idee von dem, was wir jetzt zu 100% umsetzen.
Okay, du hast das praktisch vorher propagiert und hast das dann weiterentwickelt in deinem Betrieb praktisch.
Genau, das war im Prinzip eine der Entwicklungsphasen, in dem wir eigentlich unser ganzes Weindasein drinnen stecken. Und das haben wir dann einfach so umgesetzt von Jahr zu Jahr mehr. Und bis zu dem Zeitpunkt, für mich bedeutet das einfach, es ist wahrscheinlich eher auf den Wein bezogen oder Produkt bezogen, weil wir nichts rausnehmen und nichts reingeben. Und im Weingarten eigentlich die gleiche minimalistische Geschichte fahren.
Kommt das Überzeugung oder weil Demeter, weil es quasi bei Demeter so vorgeschrieben ist oder was du generell so tickst, sag
ich
jetzt?
Ich weiß nicht, wo es herkommt. Okay. Es war wahrscheinlich schon vor Demeter. Mhm. Ja, keine Ahnung, wo es herkommt, was mich treibt dazu. Aber es ist, wie es ist. Und ich persönlich als Betriebsführer, Weinmacher und die Familie fühlen sich eigentlich in dem wohl. In dem Tun, in dem Schaffen, was wir angehen.
Es ist ja bei dem quasi Thema Demeter so, du wirst uns das vielleicht kurz genauer erklären können. Ich selber war auf einem sehr spannenden Seminar. Und was mir dort besonders gut gefallen hat, war, dass wir blind Weinproben in der gesamten Gruppe gereicht bekommen haben, wo wir nicht wussten. Also es war quasi immer verglichen, ein Demeter-Wein und ein Nicht-Demeter-Wein. Und ich glaube, damals waren, weiß nicht, 60, 70 Leute dort bei dem Seminar. Und es haben bis auf zwei Damen waren das damals, alle gesagt, Wein Nummer 1 schmeckt uns besser, weil er uns quasi wohler tut, also weil er am Gaumen einfach harmonischer ist. Und das war der Demeter-Wein. Und das waren ja jetzt nicht nur Demeter-Winzer quasi bei diesem Seminar, sondern halt auch allein wie, die sich halt auch informiert haben. Und das habe ich schon spannend gefunden, dass man das quasi rausschmecken kann. Aber man sich das nicht vorstellen kann. Also das ist ja oft so, sagt man dann, ja, die graben die Kuhhirndl ein und das ist ja alles nur Hokuspokus und ich glaube nicht an Schüsslersalze oder Bachblüten oder so irgendwas, was ja quasi eine ähnliche Information ist. Aber ich glaube, es ist eine Philosophie, die man vermitteln kann. Und ich glaube, so wie ich die kennengelernt habe, ist das total authentisch. Also das passt super zu dir und ja.
Na schön, schön so. Ja. Kurz auf die Frage. Da. Im Prinzip versuchen wir mit den biodynamischen Präparaten, sei jetzt dahingestellt, wann man sie ausbringt, ob das jetzt da zur Konzentrationsphase oder zur Expansionsphase Neumond, Vollmond ausbringt, ist ein Thema, kann ein Thema sein, wenn sie sich natürlich arbeitstechnisch auch unterbringen lässt oder wenn man genau das dann ansetzt und dann das alles plant. Für mich sind die Präparate eigentlich dafür da, um das Lebendige zu schaffen im Boden. Und natürlich nicht nur jetzt mit dem Hornmist, sondern auch mit dem Hornkieselpräparat, das zu vervollständigen um die kosmische Ebene. Und das geht eigentlich dann eins zu eins weiter direkt in die Weine. Wenn man nichts rausnimmt und nichts dazu gibt, dann ist das eigentlich genau das, was wir da draußen versuchen zu machen. Ob man jetzt in Kreis läuft zum Vollmond mit oder ohne Gewand, sei dahingestellt, kann er jeder für sich ausleben, wie er möchte. Wenn er sich wohlfühlt dabei, dann finde ich das großartig, ja. Weil dann fühlt sich die Person halt genau in diesem Moment wohl. Und wenn das tragt sich ja nachher weiter in sein Leben oder in seinen Tagesrhythmus und Wochenrhythmus und Monatsrhythmus ein, wenn er das einmal im Monat macht und er ist glücklich dabei, dann soll er es einfach machen. Mhm. Wir sind happy mit dem, was das eigentlich. Die Ideen vor 15, 20 Jahren können wir damit jetzt eigentlich umsetzen. Und das ist eigentlich unser Ziel gewesen. Und darum fühlen sich wir jetzt eigentlich wohl in dem, was wir tun. Natürlich ist es oft stressig mit den Präparaten und die Rührerei eine Stunde lang mit der Hand. Ist jetzt da auch nicht immer so einfach, dass man natürlich auch mit positiven Gedanken das Ganze tut. Weil das kann sich ja angeblich direkt aufs Wasser übertragen, was wir ja nicht wollen. Wenn wir ab und zu mal sich denken, es ist alles für die Fisch. Ja, wir tun es gerne, wir wissen warum und darum sind unsere Weine auch so gut.
Ich stelle mir also als mehr oder minder Laie sehr interessant vor, weil ja kein Jahrgang dem anderen gleicht. Und wenn man so viele verschiedenste Arten oder Herangehensweisen hat und nicht jetzt das Standardpräparat, das man aus der Schule kennt, sondern man halt einfach da wirklich probieren muss, dann hat man ja eigentlich zu jedem Wein, jeden Jahrgang einen eigenen Bezug. Hat es da schon den einen oder anderen gegeben, der dir wirklich geärgert hat, weil du gesagt hast, das ist wirklich ein Teufel, da bringe ich nichts zusammen oder da muss ich wirklich alle Register ziehen und muss mir wirklich drauf arbeiten, weil es ist ja sehr lebhaft, denke ich mal, als wir jetzt mit Chemie zu arbeiten oder mit Ergänzungsstoffen, man muss da ja wirklich alle Register aufziehen, dass man dann das Produkt so hinbekommt, wie man es gern hätte.
Am Anfang war es schwierig, weil die Weine eigentlich diese Umformung des Bodens extrem wiedergeben haben. Und das merkt man, dass man sagt das ja ab und zu mit den biodynamischen Weinen auch, dass sie ab und zu einmal ein bisschen so mistig sind und ein bisschen stinkert sind und ein bisschen reduktiv sind und so weiter. Aber natürlich, wenn man jetzt was Neues füttert, sagen wir mal so, dann kann es schon zu einer Magenverstimmung kommen. Wenn man das öfters tut, dann ist es vielleicht so, dass sich der Boden darauf anpasst und irgendwann einmal diese Verstimmung nicht mehr da ist. Und das sehen wir halt jetzt dann auch fast 10 Jahre der Biodynamie, dass wir diese Mistigkeiten nicht mehr drinnen haben. Wenn wir jetzt neue Weingärten gehabt haben, haben wir das vielleicht minimal gesehen. Aber eigentlich sind diese Verstimmungen ziemlich weg, dass dieses mistige, bisschen, dieser Dirty Taste ein bisschen weg ist. Oder eigentlich grundsätzlich ganz weg ist.
Ich kann mich erinnern, wie damals bei dir da war. Im Keller hinten gibt es den ersten Raum, sage ich jetzt einmal, da sind die schönen Amphoren, die da drinnen stehen, die alle vor sich hingeblubbert haben. Und du hast bei einem Jahrgang hast gesagt, der hat quasi, da hast du geglaubt, der ist schon fertig. Und dann hat er aber wieder angefangen zum Gären oder so, wo du gesagt hast, der hat ein bisschen, das ist halt auch das, wo du sagst, du musst halt dem Wein auch die Zeit geben, die er braucht. Ja. Solange er gerne möchte oder nicht.
Ja. Wenn man den Wein oder dem Produkt einfach den Raum gibt, um sich zu entfalten und zu entwickeln, dann tut er das auch. Und natürlich, wenn man nichts rausnimmt und nichts reingibt, dann tut er das so nach seinem Willen oder dem Willen des Jahrgangs. Und da kommen wir wieder zurück. Es sind nicht alle Lagen gleich, es sind nicht alle Rebsorten gleich, es sind nicht alle Jahrgänge gleich, weil es halt einmal trocken ist, einmal heiß, ein bisschen feuchter und somit ist die Nährstoffversorgung natürlich eine andere. Und da gibt es halt welche, die lang gären wollen, das was wir jetzt nicht unbedingt anstreben, aber wenn es so ist, dann muss man halt vielleicht ein bisschen, vielleicht um einmal öfters drauf schauen, dass es dem Wein eh gut geht und das tun wir halt indem, dass wir regelmäßig kosten und die Fässer begutachten, sagen wir mal so. Und schauen, dass da alles in den Bahnen bleibt. Und ja, Gärung fertig, Säureabbau ist bei uns sowieso kein Thema, weil das einfach von alleine passiert, in allen Weinen, auch bei den Weißweinen. Und deshalb sind sie am Ende des Tages bekömmlich, weil die Säure gut abgepuffert ist. Und dadurch, dass wir auch nichts zusetzen, sprich auch keine Säure zusetzen, tut es im Magen relativ wenig bis gar nicht weh.
Ja, also ich würde sagen, das ist praktisch ein Stichwort, damit wir einmal das fertige Produkt, das jetzt nicht mehr im Fass ist, sondern in der Flasche einmal kosten. Was dürfen wir da verkosten?
Meine Lieblingssorte.
Meine auch.
Wir kommen nicht weg davon, offensichtlich.
Ich habe eigentlich nicht lange überlegt, weil das ist gerade so, das taugt mir gerade irrsinnig, weil das ist, glaube ich, so ein Zukunftswein, extrem leicht, extrem fruchtig, nicht geprägt vom Ausbau oder nicht wirklich geprägt vom Ausbau. Es hat seine innere Ruhe und ist trotzdem so aufregend. Und wenn man nicht aufpasst, dann kommt es durchaus sein, dass das Flaschel gar ist, bevor der Durst aufhört.
Das wird uns hoffentlich jetzt nicht passieren, wenn wir mittags aufnehmen.
Ja. Sonst mittags, aber wir haben jetzt gerade den perfekten Mittagswein.
Ja, stimmt. Ja, okay.
Hören tun wir es dann zwar am Vormittag oder in der Früh eigentlich, je nachdem, wann man aufsteht.
Wunderbar, wohlklingend.
Dankeschön. Johannes schenkt gerade ein. Wir haben einen blaufränkischen Glas. Ohne, dass wir jetzt viel herumbeschreiben, aber es ist ein helles Kirsch, schaut sehr saftig aus. Vielleicht Prost und danke für die Einladung.
Prost, danke sehr.
Prost und Mahlzeit.
Prost und Mahlzeit. Genau. In meinen Lieblingsgläsern, nämlich Schleichwerbung, nicht bezahlte Werbung, aber ich liebe bezahlte Gläser. Sehr guter Mittagswein und ich glaube, du hast recht. Sehr süffig. Also da kann ich mir vorstellen, dass man da
kann schnell gehen, ja.
Schneller mal was mehr davon trinkt. Ich erkläre jetzt kurz die Flasche. Also wir haben 12,5% Alkohol. Auf der Flasche steht Bio-Wein aus Österreich mit dem Demeter-Siegel. Blaufränkisch, unfiltriert 2023. Und der Johannes hat eine Etikettenlinie für die Leute, die das nicht kennen. Es gibt jetzt auf dieser Flasche, das ist jetzt ein schwarzes Etikett mit ganz vielen bunten Zeichnungen drauf. Ich sehe das Kanuntum, also das Heidentor und etliche andere. Es ist auch ein Schaf drauf. Vielleicht kommen wir später dann zurück auf deine Schafe. Kannst du uns kurz was über das total stimmige, bunte, nette Etikett sagen und warum das bunt ist und die anderen da vorne weiß?
Gut, die bunten sind jetzt im Prinzip unsere leichten, fruchtigen, trinkanimierenden Weine. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen nicht trinkanimierend sind, weil dafür sorgt eigentlich der relativ geringe Alkohol. Aber das ist halt so unsere Basislinie, unsere Everyday Drinking Wines. Zu der Bildgeschichte. Mhm. Wie gesagt, Heidentor ist oben, die Initialen sind oben, unser kleines, knapp 300 Jahre altes Winzerhäuschen ist oben. Dann haben wir ein kleines Piktogramm, das eigentlich für mich aussagt, jeder muss eigentlich seinen eigenen Weg im Leben finden.
Das war Ihr Garten finden. Eigentlich, gell? Oder wie sagt man da?
Ja. Es ist ein kleiner Irrgarten, ja. Erinnert mich gleich an die Wüste in Mannersdorf. Da gibt es ja auch einen kleinen Irrgarten, da war man erst vor kurzem drin. Und wie gesagt, jeder muss im Leben seinen eigenen Weg finden. In dem speziellen Fall ist es zum Wein, genau zu dieser Flasche. Mhm. Dann sind unsere Schafe oben, die wir auch seit 2016 haben. Mittlerweile ist die Herde ein bisschen angewachsen. Dann sind da natürlich die einzelnen Lettern meines Namens, T-A-E-P-L. Meine Handschrift oder meine Unterschrift, die ersten beiden Stadien der Regenwürmer, unsere wichtigsten Mitarbeiter, Handcrafted und Low Intervention, was auch ganz wichtig ist. Der Human Circle, den wir seit vielen Jahren oben haben auf der Etikette und das ist uns gar nicht so bewusst gewesen. Aber als dann diese im 20er Jahr diese Ding gekommen ist,
die Auszeit, die wir braucht haben.
Die Auszeit war relativ intensiv. Haben eigentlich das erste Mal unsere Arbeiter ein bisschen Angst gekriegt, weil ihre Familien natürlich zu Hause sind und was jetzt passiert, wenn sie keine Arbeit mehr haben und vielleicht auch gar nicht heimfahren dürfen und hin und her. Und wir haben eigentlich gesagt, ihr braucht euch eigentlich keine Sorgen machen, weil wir bauen unsere eigenen Kartoffeln an, wir bauen unser eigenes Getreide an, wir haben Schafe.
Wir gehen, das ist alles da, was wir brauchen.
Wir gehen auch jagen. Das heißt, es wird uns eigentlich das Essen nicht unbedingt ausgehen und solange es schaut, dass es uns gut geht, werden wir schauen, dass es euch gut geht. Und da ist uns das eigentlich erst so richtig bewusst worden. Das ist natürlich der innere Circle und dann gibt es den äußeren Circle, weil wir machen ja ganz viel Export. Wir waren irgendwann mal auf 90% dumm.
Wirklich? Schauen ist USA Thema also, oder? Ja,
es gut, er nickt. Es ist ein großes Thema.
Und dann
nehmen
wir keinen Schluck vom Glas.
Es war auch in den letzten 5 Jahren ein großes Thema. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Wir senden positive Gedanken, weil die auch kommen werden.
Okay.
Alles andere ist für uns Esoteriker eigentlich geht gar nicht. Also wir glauben fest daran, dass alles gut wird. Je schneller, desto besser. Aber ja. So ist es. Und wie gesagt, der äußere Circle sind alle diejenigen Leute, die auf der halben Welt oder in den vielen Exportmärkten, die wir haben, die Weine vertreiben und schauen, dass uns herinnen auch gut geht und unseren Mitarbeitern gut geht, unseren Schafen gut geht. Und das beginnt halt bei den Importeuren draußen bis zu den Sommeliers und diejenigen, die die Flaschen zu den Leuten tragen.
Das heißt, es ist alles drauf auf der Flasche, was auch jemand wissen muss. Das heißt, man muss jetzt auch nicht in der Gastronomie, wenn man ausschenkt, nicht unbedingt alles studiert haben, sondern sieht, da steht Austria drauf, es steht Blaufränkisch drauf, es steht Alkoholwert drauf. Was ich noch wissen möchte, ist, warum du da jetzt einen Kork verwendest, wenn das jetzt deine Basic-Linie ist, weil das ist ja oft so, sage ich mal bei den Winzern, dass die das dann als Schrauber haben oder eher die Reserven oder so für Kork, aber es hat sicher einen Grund. Ich bin gespannt.
Ich bin ein Kork-Fan.
Ich auch.
Wenn, wir haben eine Zeit lang Alternativen gehabt, also ich muss ehrlich sagen, 2004 haben wir irgendwann einmal einen Salon irgendwas gehabt, Salonwein, mit einem Kunststoffkork. War für die Zeit okay. Ich habe vor 2 Jahren oder so meine Flaschen aufgemacht, was mal so über den Weg gerinnt ist. War noch immer großartig, obwohl ich mir damals gesagt habe, baut Schwefel ab, alles schlecht. Dann haben wir viele Jahre Stelvin-Verschlüsse gehabt, haben eigentlich gekämpft, um den Wein dorthin zu biegen, wo es der Stelvin-Verschluss braucht. Dann haben wir Agglomeratkorke gehabt, das sind diese Presskorke, in hoher Qualität. Und schlussendlich kommen wir jetzt eigentlich wieder dort zurück, dass wir einen Naturkorken nehmen. Das ist zwar jetzt nur ein 38er, also ein kurzer, aber wenn der Naturkork gut ist, und das garantiert auch unsere Korkproduzenten, wir haben natürlich eine kleine Rate von 1% oder so, die Probleme bereiten können, aber grundsätzlich ist für 100 Flaschen eine vertretbar. Wir tauschen jede aus, die da passiert, es ist ein Naturprodukt, aber wenn der Kork gut ist, dann ist der Wein um etliches besser wie in jeder Alternative.
Und das, so wie wir es vorher schon gehört haben, beim Aufmachen, es klingt einfach, wird klasse. Da fängt schon der Speichel im Mund zum Rinnen an, lauter Gusto.
Also bei dir ist es vorher schon gewesen. Ich habe schon gesehen, du hast vorher den Gusto gekriegt, offensichtlich. Der Wein der Episode, den werden wir dann in den Shownotes wieder erwähnen und einen Link zu deinem Online-Shop, wo
kostet
man den Wein dann auch
ab Hof kaufen.
Das kostet 10,50.
Sehr gut.
Ja, auf jeden Fall sehr leichter, angenehmer Wein. Könnte die Mittagspause verlängern.
Ja. Schafe.
Genau, Tiere im Weingarten war Thema. Wie die Herde ist größer geworden, hast du gesagt. Sie hat sie,
ja.
Hat sie auch da expandiert.
Also wir haben mit 5 angefangen. Mittlerweile sind es, ich weiß es jetzt nicht genau, aber wir werden jetzt circa auf 45 bis 50 sein. Wir haben heuer schon, heute habe ich es nicht zählt in der Früh.
Was sind das für welche?
Das sind Quäsandschafe, also bretonische Zwergschafe, die eigentlich, so erzählte man mir, die Weintrauben oder die Triebe nicht fressen. Aber naja, warum soll man nicht zum Besten greifen? Und so ist es, dass wir sie eigentlich außerhalb von der Vegetationszeit in den Weingärten haben. Das heißt, sobald der Weingarten angelesen, abgeerntet ist, kommen sie im Weingarten. Über den ganzen Winter sind sie draußen. Und bis zum ersten Schießen der Triebspitzen sind sie eigentlich im Weingarten. Und dort sind wir halt von, wenn es die Zeit zulässt, von einem Weingarten zum anderen. Und mähen den dann. Wir mähen sonst eigentlich in die Weingärten nicht mehr. Das übernehmen eigentlich zu 100% die Schafe. Und haben eigentlich gemerkt, dass dadurch die Vielfalt extrem steigt. Also wir haben seit vielen Jahren keine Begrünungen mehr eingebaut. Und wir sehen aber, dass die Pflanzen alle wiederkommen.
Von alleine
wiederkommen. Und das ist eigentlich das Schöne, ohne dass man jedes Jahr viel Geld und Zeit und vor allem auch noch eine Bodenverdichtung und CO2-Belastung und da alles da eintragen müssen in die schöne heile Welt, dass das eigentlich so auch geht. Es sind natürlich zeitintensiv, also die Umsperrerei, das von einem Weingarten zum nächsten ziehen, ist jetzt schon ein Aufwand, vor allem auch die Umzäunung und so weiter, dass das alles glatt geht und dass das alles passt. Aber da merkt man auch, je mehr Stress, dass man als Person mit dem ganzen Ding hat, desto weniger funktioniert es. Und wenn es das einfach passieren lässt, dann geht das von allein. Die ganze Herde geht, wir gehen eigentlich mit ihnen. Zurzeit nicht, dadurch, dass wir in der erweiterten Schutzzone sind. Aber jetzt sind sie schon in ihrem Sommerquartier, da werden sie die nächsten 2-3 Monate bleiben. da geht es einer gut. Und dann geht es wieder von vorn los.
Kreislaufwirtschaft.
Und genau. warst du Tierfreund schon, bevor du den Weg eingeschlagen hast, deine Weine so auszubauen? Oder hat sich das, sind die Schafe Mittel zum Zweck geworden?
Ich bin ja in einer Landwirtschaft aufgewachsen. Ja. Das heißt, wir haben gehabt um die 25 Mast Rinder. Wir haben Schweindl gehabt. Wir haben wahrscheinlich je nach Jahreszeit zwischen 30 und 150 Hosen gehabt, die der Opa und die Oma betreut haben. Wir haben immer Händel gehabt. Wir haben immer Jagdhund gehabt. Also Katzen hat es auch gegeben. Mit denen haben wir halt am Heubogen gespielt. So wie sehr viele in der Zeit. Also wir haben eigentlich alles gehabt, alle möglichen Tiere. Dann sind sie natürlich verschwunden in die 80er Jahre, sagen wir mal, 80er, 90er Jahre, weil das alles nicht mehr produktiv war in dem Ausmaß, wie es meine Eltern gemacht haben. Und mittlerweile ist es halt sehr traurig, dass es in den bäuerlichen Ortschaften keine Tiere mehr gibt oder ganz wenige, wann dann gibt es in Tierzentren zu Hunderten und Tausenden. Da bin ich aber nicht wirklich ein Freund davon und bin eigentlich froh, dass man eigentlich so mit dem, was wir selber produzieren. Außerdem sind wir noch in so einer kleinen Gruppe, wo wir gemeinsam immer Freilandschweine halten, auch seit Corona. Und da ist ein Anteil, ist ein halbes Schwein. Mhm. Das füttern wir gemeinsam so lange, bis wir beginnen, es zu essen.
Ja, ein gutes Konzept. Ja. Grundsätzlich.
War früher so. Ja, so Tauschgeschäfte, einfach was du früher auch gehabt, ne? Dass halt genau. Quasi der eine hat das gehabt und der andere hat das gehabt und dann hast du das halt untereinander getauscht und stell mir gut vor, ich bin jetzt zwar Vegetarier, aber.
Und somit, wir essen eigentlich zu, ich würde mal sagen, zu 99% unser eigenes Fleisch, ob das jetzt Schweinefleisch ist, ob das Schaffleisch ist, ob das das Händelfleisch ist von der Oma oder die Wildtiere, die wir, die auch in unseren Weingärten weiden dürfen, die brauchen wir schon auch. Und ja, und das Getreide wird zu Mehl vermahlen und die anderen Geschichten werden auch gegessen. Also, das ist auch von dem, was eigentlich die Biodynamie mit uns gemacht hat, wo sie uns hingeführt hat, das, was wir am Anfang nicht gewusst haben, dass wir irgendwann einmal so vielfältig werden in unserem Betrieb. Und das tut uns als Menschen einfach gut, weil wir natürlich, ich fahre nachher mit dem Präparat auch über unsere Erdäpfel drüber. Und das spürt man dann auch.
Ich muss kurz was einwerfen. Wir haben gestern ja telefoniert, kurz oder dann ein bisschen länger. Und sind so auf dieses Thema gekommen, dass generell, sage ich jetzt einmal, wichtig ist, oder speziell in Österreich, dass man die Menschen wieder mehr zu dem Thema Wein bringt, dass Wein nicht böse ist, dass wir wegkommen von dem Zellgift, dass man auch der Jugend den Spaß am Wein erklärt, dass wir natürlich wegkommen müssen von Komasaufen und viel Alkohol, und aber dass man den Genuss quasi wieder mehr zeigt an dem Produkt und dass man da bei einem Glas Wein immer von einem Genuss reden kann und jetzt nicht von Komasaufen oder Alkoholiker oder so. Und wenn ich jetzt da so sitze und jetzt habe ich da, also ich bin, mein Glas ist schon leer, da ist dazwischen immer wieder ein bisschen was getrunken, er hat jetzt nur 12,5% Alkohol, ich kenne Weine von dir, die noch weniger haben wie das. Das Etikett ist sehr ansprechend, einfach erklärt, nichts Kompliziertes. Ich glaube, dass man gerade mit so einem Produkt die Jugend ansprechen kann. Das heißt, wenn man sowas wo sieht und man hat jetzt in der Gastronomie vielleicht jetzt nicht nur eine Kreidetafel da steht, wo ein Wein mit einem Achtelpreis von 8 Euro draufsteht, nur weil sie irgendwer bereichern will damit, sondern einen sinnhaften Achtelpreis verkauft, damit derjenige nicht sagt, der trinkt jetzt lieber ein Bier, weil das Bier ist billiger, sondern einen guten Achtelpreis jetzt für das Produkt hat. Und ich glaube, bei 10,50 ab Hof, die in der Gastronomie wahrscheinlich eher günstiger ist dann, glaube ich, kann man gut das Produkt beschreiben, erklären und es fühlt sich gesund an.
Wein im Allgemeinen ist ja ein Naturprodukt. Vielleicht hat sich die Weinindustrie in den letzten 20, 25 Jahren ein bisschen davon entfernt. Stehen da halt ein bisschen außen vor mit dem, was wir tun. Und Aber wie gesagt, je weniger das man reingibt, je weniger das man rausnimmt, desto besser bekömmlich ist das Ganze auch. Dass natürlich Alkohol ein Nervengift ist, das wissen wir. Und dass es nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist. Aber wenn man das in rauen Mengen genießt oder in Maßen genießt, ein, zwei Gläser am Abend, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht die gesündere Variante ist, als dann einen Psychiater aufzusuchen, weil das Leben nicht mehr dazu hat.
Wobei der Psychiater grundsätzlich unterstützend sein kann, aber natürlich alles, was man übertreibt, kann man schaden. Und das ist einfach das.
Könnte natürlich sein, dass er da hilft, dass die Flaschen schneller leiden.
Auch, genau. Ja. Und das, natürlich kann es auch so sein, dass er sagt, dass er da lernt, wie du das eintragen kannst. Ja. Was mir besonders aufgefallen ist, ich hoffe, es ist noch immer so, aus meiner Kindheit kenne ich einen Film mit Adriano Celentano, der die Weintrauben presst mit den Füßen. Ist das bei euch auch so oder ist es ein Gerücht?
Nein, es ist bei uns auch so, ja. Oder ja, es ist bei uns auch so. Das hat eigentlich begonnen 2005, wo ich ein bisschen mehr Kontakt gehabt habe zu einem australischen Kollegen, der hat mir das damals gezeigt. Und am Anfang war ich natürlich auch skeptisch, weil ich habe ja bei Klosterneuburg gemacht und schon ein bisschen von den Maschinen getrieben. Und wir haben ja einen neuen super Rebler und wir haben ja einen super Crusher, das kann man alles super einstellen, dass das so perfekt wie möglich ist. Und dann lassen wir das alles außen vor und stampfen eigentlich die ganzen Trauben mit die Fiers, mitsamt die Stühle. Das kann ja eigentlich nicht gesund sein, weil wir haben gelernt, die Gerbstoffe sind da drinnen in den Stielen. Und dadurch, dass wir barfuß treten, zertreten wir aber die Samen der Beeren nicht. Und so hat das eigentlich angefangen. Und irgendwann einmal haben wir das dann aufgestockt. Am Anfang natürlich nur für die besten Weine und hin und her. Und haben da eigentlich gesehen, dass wir da so in die Filigranität reingingen. Weil je kürzer, dass wir auf der Maische waren, das heißt Saft-Schalenkontakt, desto filigraner und eleganter sind die Weine geworden. Und eigentlich haben wir da den wahren Charakter so irgendwie ausgehoben aus dem, was der Weingarten hergibt. Und dann ist das halt ein bisschen explodiert und zu guter Letzt haben wir, glaube ich, 2018 haben wir umgestellt, dass wir alle unsere Rotweintrauben mit die Fiers getreten haben. Zu der Zeit waren wir ein bisschen größer wie jetzt da von der Rebfläche. Dann haben wir noch angefangen, unsere Weißweine mit den Schalen und mit den Kämmen zu vergären. Das, was noch in die Amphoren mit reingekommen ist. Und summa summarum werden wir so auf 100 Tonnen gewesen sein, wo wir im Jahr mit die Fiers getreten haben. Das war immer Leseabschluss relativ früh, weil es ja immer heißer wird während der Lese. Dann hat es immer eine Pause gegeben vor ein, zwei Stunden mit den Mitarbeitern. Dabei haben wir einen Keller auf Grad gekriegt. Und dann sind die Mitarbeiter alle noch reingekommen und dann haben wir halt zu 10, zu 15 Trauben getreten, die halt an dem Tag reingelesen worden sind. Nebenbei hat es immer laute Musik gespielt, von allen möglichen Kontinenten, weil wir ja immer wieder Praktikanten haben. Und unser Team ja, also unser Haupternteteam ja nicht unbedingt österreichischer Herkunft ist. Somit haben wir da alles Mögliche gehört. Es ist viel Bier geflossen. Wenn es dann schon ein bisschen später war beim Ernten und es war ein bisschen köder vom Traubenmaterial, ab und zu einmal ein Schnäpschen zum Aufwärmen. Ja, und für diejenigen, die kein Bier trinken wollen und auch keinen Wein, die haben halt dann irgendein Süßgetränk gekriegt, einen Traubensaft.
Es klingt nach Spaß, aber es ist ein Haufen Material, das verarbeitet werden muss, oder?
Ja.
Ja.
Am Ende des Tages bist du froh, wenn du das Licht da draußen die Tür zusperrst.
Aber ich glaube, Johannes hat einfach ein anderes Gefühl für Zeit. Also so wie du es vorher gesagt hast, mit den Schafen, dass du quasi die du hintreibst und da hintreibst und sowas, das ist, glaube ich, schon viel Geduld da. Und wenn man jetzt, sag jetzt einmal, ein Alpha-Typ ist und einfach immer die Uhr tickt und man einen Stress hat und dann hätte man das auch in die Weine und ich glaube, das ist bei dir nicht der Fall.
Alles braucht Zeit. Ja. Gut Ding braucht Weile. Und du kannst im Leben zwar viel erzwingen, wenn es da im Nachhinein ist, wahrscheinlich nicht unbedingt immer positiv. Und es fühlt sich aber auch nicht immer gut an. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt nach den vielen Jahren des Weinmachens und nach den paar vielen Jahren, die ich noch vor mir habe, ist es mir eigentlich lieber, wenn ich ein bisschen langsamer gehen muss und da überlegt gehe und mir wirklich auch jeden Schritt überlege. Und ja, es fühlt sich einfach besser an. Und bei uns dauert halt der Arbeitstag nicht 8 Stunden oder nicht 8,5 Stunden. Also unser Work-Life-Balance ist, Life ist zwar auch groß geschrieben, aber sehr dicht, sagen wir mal so. Und es beginnt in der Früh der Arbeitstag und hört eigentlich, so wie es heuer ist, fast jeden Tag irgendwo zwischen 10 und 11 auf. Und wenn man sich dann hinsetzt, und das ist eigentlich mein größter Jammer, dann fangst du zum Studieren an. Und ich will nicht studieren, darum bin ich lieber so lange wie möglich draußen oder dann im Keller, dass wir noch irgendwelche Sachen richten für die nächsten Tage und so weiter. Aber wenn es dann die Ruhe einkehrt, dann hörst du noch einfach nicht dein Gewissen sprechen, aber das, was du noch tun musst und das, was du vergessen hast und das, was das Büro noch unbedingt will, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich unbedingt will.
Abgesehen davon, wie du das Ganze magst, also diese Philosophie dieser Biodynamie, sagst du auch von dir selbst, dass deine Weine nicht für jeden sind. Also es ist kein Wein für jeden, sondern das muss der Trinker und der Genießer auch verstehen, was da ist. Oder wie meinst du das?
Wenn ich jetzt den Blaufränkisch 23 da anschaue, ist das, glaube ich, was ein Wein, der jeden erreichen kann. Das ist einfach ein ganz gemütliches, qualitativ hochwertiges Getränk, das alles widerspiegelt, was ihm die Natur und was ihm der Boden und was ihm wir mitgeben. Das hat alles. Das ist zwar ein Einstiegswein, zeigt aber seine Herkunft, zeigt auch die Handschrift von uns, von mir, und ist super leibend zum Trinken.
Gekühlt nämlich auch.
Ich liebe es gekühlt, weil warm wird es eher nah im Glas. Und
ich hätte ihm jetzt nicht 2023 gegeben, muss ich sagen. Also er hat nämlich keine Ecken und Kanten. Also er ist sehr, sehr rund zum Trinken und sehr, ja.
Es ist rund und trotzdem so filigran und so transparent. Und das ist eigentlich das, was ich liebe. Ich will so viel wie möglich Herkunft und Message in die Weinflaschen verpacken. Und das aber bei dieser Seidigkeit, die die Weine haben. Ich habe mich seit vielen Jahren von diesen üppigen, tanninigen, toastigen Weinen verabschiedet, weil sie für mich nicht bekömmlich sind. Und drum mache ich das so. Und das ist vielleicht das die Anfangsfrage mit, was hast du gesagt? Dieses, nicht das Alpha-Tier, aber das so, dass wir so quasi so ein authentischer, auch nicht Quertreiber, sondern einen authentischen Wein machen mit einer großen Wiedererkennung. Und das ist mir wichtig. Und ich glaube, je filigraner und eleganter und transparenter die Weine sind, desto mehr zeigen sie wirklich, was sie können.
Denkst du dann eher regional oder denkst du international? Weil du hast gesagt, du hast einen sehr hohen Exportanteil. Ist das auch darauf abgeschnitten auf internationalen Abnahme oder machst du da über die Sachen gar nicht so viel Gedanken?
In den letzten Jahren war es sicherlich so, dass natürlich der Markt ist draußen viel größer wie herinnen. Und dass solche Weine gesucht waren in welchem Kontinent. Und das bei uns noch nicht angekommen ist. So wie viele Jahre hat es ja gedauert, dass die Bio-Welle gekommen oder zugelassen worden ist. Und ich denke, dass jetzt das Momentum da ist, wo sie in Österreich auch was ändern muss, weil man ja sieht, dass Rotwein viele Weintrinker verzichten mehr und mehr auf ein Glas Rotwein Und dadurch, dass es ja genügend gibt in guten Qualitäten, in super Qualitäten, muss man vielleicht ein bisschen innovativ sein als Weinbauer und sagen, okay, wir haben es vielleicht auch übertrieben. Also böse Zungen behaupten ja, dass es Winzer gibt, die über 100 Tage auf der Maische liegen. Also nicht die Winzer, sondern die Schalen und der Saftkontakt ist. Ich würde das nicht trinken, weil für mich ist, und das ist eigentlich das Wesentliche, Wein ist für mich ein Alltagsgetränk. Und wenn es dann darüber hinausgeht, auf der einen Seite vom Preis her und auf der anderen Seite, dass mir ein Glas Wein mirt macht, dann hat der Wein eigentlich für mich verloren. Weil eigentlich ist ja das Ziel, muss es ja sein, dass wir zu dritt da jetzt am 12. Ja. Mittag stauen wir die Flaschen und dann sagen wir, und was tun wir jetzt?
Ja.
Früher, der Opa hat die Ledertaschen mitgehabt am 30er Steirer um.
Ja, und ein Doppler drin war.
Da waren wahrscheinlich zwei Doppler drin oder so. Natürlich, er ist einer der Lager reist Richtung Weingarten und er ist jetzt Mittag auch nicht heimgefahren. Aber der Onkel und wer auch immer dabei war, die haben die zwei Doppler schon gestaubt. Und dann haben sie eh schon wahrscheinlich früher heimfahren müssen, weil ein Doppler ist beim Frühstück draufgegangen und der zweite beim Mittagessen. Natürlich hat man anders gegessen, weil das heißt, wenn du dann Speck isst und der Bewegung magst, kannst du das natürlich alles tun. Mhm. Und mein Opa war auch nicht unbedingt blöd.
Okay.
Also eigentlich gar nicht.
Ja, auf jeden Fall ein guter Ansatz, dass der Wein als Alltagsgetränk eben leicht und eben ein Genussmittel sein soll und nicht in der Masse das machen wir. Und ich bin ja der Meinung bisher gewesen, bevor wir da jetzt öfter miteinander zu tun haben, dass ich den Rotwein immer in die kalte Jahreszeit verschoben habe, weil er mir im Sommer einfach zu schwer war. Aber wenn ich den heutigen Wein zum Beispiel hernehme, oder wir haben letztes Jahr schon einige getrunken, dann kann ich mir das auch vorstellen, dass das im Sommer auch gut funktioniert für mich. Die liebe Corny hat eine wiederkehrende Abschlussfragerunde, die wir ja jetzt auch betiteln können. Also was haben wir uns da heute ausgesucht? Du hast das genauso wenig gemerkt wie ich.
Nein, der Cornys kleines Verhör.
Genau, das kleine Verhör zum Schluss. Also bitte, liebe Corny.
Ja, jetzt kommen meine bombardierenden Fragen. Ein Essen, das du nie wieder essen möchtest?
Schwierige Frage, weil ich esse grundsätzlich alles.
Okay.
Und ich habe irgendwann vor vielen Jahren meinen Kindern einmal gesagt, und das ist eine Melanie-Einstellung, kosten muss man alles. Das heißt, es ist wurscht, wie es ausschaut, was es sein soll. Es kann ja dann die große Überraschung sein. Darum, es gibt eigentlich nicht wirklich irgendwas, was ich jetzt nicht essen darf.
Okay. Der beste Weinmoment deines Lebens?
Gute Frage. Top of Zürich, großes Hotel, im Weinkeller mit meinem damaligen Importeur und Gott hab ihm selig den Weinkeller, also den Chef-Sommelier dort. Schlussendlich haben wir dort drei Flaschen Wein getrunken. Wahrscheinlich im Verdi war noch ein kleiner Bub, sage ich mal, das muss gewesen sein 2006, 2007, irgendwann da herum. Und habe da ein paar ganz große Burgunderkosten, eigentlich haben wir es trinken dürfen. Und ich glaube, ein paar da war dabei einer von den ganz Großen, die man jetzt nicht leisten möchte, auch nicht kann und damals schon gar nicht. Mhm. Und das haben wir noch getrunken und zum Schluss habe ich eigentlich noch meinen Flieger versammelt. Aber es war ein großer Moment und war eine schöne Zeit. Ganz ein super Sommelier damals. Und auch der Importeur, großartiger Mensch, war eine gute Zeit.
Cool, schöne Erinnerung. Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Das ist auch eine schwierige Frage. Wenn es wirklich ums Eingemachte geht, dann würde ich wahrscheinlich Weißburgunder trinken.
Ich hätte jetzt nicht gerechnet damit.
Das ist ein großes Steckenpferd von mir. Eine große Sammlung von uralten Weißburgunder-Anlagen. Das ist so, wie ich alte blaufränkische Anlagen suche und am Spitzerberger alte Grünhöfertliner Anlagen sammle, die keiner mehr will, weil es halt ab und zu mal zahnlos sind, aber die sind in der Bewirtschaftung viel einfacher Und so wie bei jungen Hunden, die jungen Hunde rennen immer schnell, mhm. alte Weingärten wachsen langsam. Das heißt, wir sind auch viel entspannter und bringen halt dann eine irrsinnige Dichte und Entspanntheit mit in den Wein. Und so bin ich eigentlich seit vielen Jahren Weißburgunder-Fan. Mhm,
cool.
Mache ein paar verschiedene Sachen. Es gibt ein paar Privatfüllungen für das eine oder andere Top-Restaurant. Und ja, wobei, wenn ich mir so aussuchen darf, würde ich noch einen Weißburg und einen Blaufränkischer trinken.
Das müssen wir uns noch überlegen, ob wir zwei Varianten haben dürfen.
Die Ausnahme. Oder
die
so.
Ausnahme ist
rot, weiß, rot. Bis in den.
Dann unsere lustige Frage, und da sind wir jetzt beide schon sehr gespannt, was da kommt. Dein perfektes Katerfrühstück.
Ach, da gibt es gar nicht viel zum Überlegen. Ich bin kein großer Frühstücker. Aber wenn es wirklich brennt, ist das Beste ein Seidelbier.
Mhm. Okay, haben wir bisher noch nicht. Ja. Ich bin bisher bei der Leberkässemmel und der Cola. Das hilft bisher.
Ist auch gut, nur in dem Moment würde ich mich nicht vorn trauen. Und da in Stixneisel finde ich es nicht schnell zur Leberkässemmel okay. und zum Cola auch nicht. Also müsste ich das schon vorrätig haben. Aber ist ein guter Einwand, weil könnte man ja irgendwann einmal da so einen Schafsleberkäse machen lassen. Mhm. Dann hätte ich den auch vorrätig für dann, wenn es brennt.
Wenn man wieder auf Schiene kommen muss.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein trinken.
Ganz schwierig.
Kann auch schon gestorben sein. Das letzte Mal haben wir gehabt.
Falco haben wir gehabt, letztes Mal.
Nein, Falco haben wir gehabt. Und was hat der Horst gesagt gehabt?
Die Birkenbiel war das, glaube ich.
Genau. Das ist mir jetzt eingeschossen einfach. Kann auch schon gestorben sein.
Louis de Finet.
Das
war lustig.
Das war sicher schon. Mhm. Wir würden sicher viel lachen. Und
ja. Gibt es einen peinlichen Restaurantmoment?
Wahrscheinlich hat es ein paar gegeben.
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Aber die waren wahrscheinlich unter Einfluss von Alkohol. Und deshalb sind sie mir vielleicht gar nicht so peinlich aufgefallen. Ich meine, ich weiß schon, dass mittlerweile meine Tochter oder auch mein Sohn und die Melanie vielleicht weniger oft haben gesagt, Papa, das kannst du nicht bringen. Aber so richtig irgendwas Dramatisches hat es wahrscheinlich nie gegeben. Ich bin ja zurückhaltend und zuvorkommend. Gleichzeitig, darum fällt mir da jetzt nichts ein.
Eine kulinarische Sünde, die du heimlich liebst?
War mir jetzt auch nicht wirklich was bewusst.
Weil du alles isst, quasi ist für dich keine Sünde. Ne?
Weil ich alles isst, wie gesagt, manche Sachen muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber dass ich wirklich da denken darf, was ich, oder wissen darf, was ich da mache. Nein.
Die Corny hat Chicken Nuggets mit Kaltschale.
Genau.
Als ihr.
Mit Kaltschale?
Mit Kaltschale, ja.
Okay.
Mhm. Also und die Pommes eintunken und die Chicken Nuggets damals noch eingetunkt in der Vanille-Kaltschale.
Ja, Vanille, das haben wir noch nicht gehabt. Ja. Ich glaube, die Erdbeere.
Nein, gut. Vanille war es.
Okay. Ist gut, ja.
Oder Jugendsünde.
Fast Food generell, schaue ich, dass ich das eigentlich generell vermeide. Das ist für mich schon ein Fauxpas, wenn ich es tun muss.
Na so, eine kulinarische Sünde.
Wenn ich wenig Alternative habe.
Dann hätten wir die Sünde jetzt gehabt, praktisch.
Mhm. Ja, kleine Sünden, ja. Gibt es Ausnahmen.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken. Am Weißburgunder.
Garantiert, mhm. den Weißburgunder oder auch den Blaufränkisch. Ich habe ein großes Privatlager, unter Anführungszeichen, bis 2004 zurück, wo wir unsere Topweine sammeln. Und je nach Lust und Laune passt da schon der eine oder andere Wein. Und wenn ich so denke, der erste Spitzerberg war 2004, Blaufränkisch, das steht noch immer gut da. Also könnte man schon vorstellen, dass das in 10 Jahren immer noch da steht. Cool. Und wenn es der Vierer nicht ist, dann ist es vielleicht der Sechser oder der Elfer. Und die letzten paar Jahrgänge waren eigentlich auch großartig.
Und meine letzte Frage, dein letztes Glas soll sein.
Der Wein, was sonst?
Mhm. Ja gut, das nehmen, lassen wir so stehen. Genau. Also, wenn es jetzt ein Bier war, dann hat man gewusst, dass der letzte Tag davor auch anstrengender war. Ich darf vermelden, Rekord, wir haben das längste, aber auch sehr angenehme Gespräch geführt. Ich glaube, wir hätten jetzt noch eine Stunde weiter sprechen können, haben wir aber fast eine Stunde. In diesem Fall darf ich mich oder dürfen wir uns bedanken, dass wir heute den Mittag mit dir verbringen durften. Für alle, die zugehört haben, folgt uns natürlich und ja, bis zum nächsten Mal.
Prost, Prost
und Mahlzeit. Mahlzeit.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.